Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Die Reisewarnung ist auf Reisen. Aber so richtig. Ich bin nämlich in Kenia, genauer im Nordwesten Kenias, in der Turkana-Region, fast an der Grenze zum Südsudan. Das ist hier eigentlich eine Halbwüste. Das Wetter weiß das aber leider nicht so genau. Und wir sitzen hier im Regen, aber nicht wirklich im Regen, weil wir sitzen hier in einem Tonstudio der Learning Lions. Und was das alles ist, das erzählen mir heute die beiden Leute, mit denen ich hier zusammensitze, nämlich zum einen Prinz Ludwig von Bayern. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass Sie gekommen sind.
Und mitgereist ist Monsignore Wolfgang Huber, der uns noch heute erklären wird, welche Rolle Missio hier bei den Learning Lions spielt. Herzlich willkommen.
Schön, dass wir so gut miteinander unterwegs sind.
Ja, und man hört es hier so ein bisschen. Also wie gesagt, man hört Afrika gar nicht, weil wir in einem Tonstudio sitzen. Ein bisschen Hals. Warum Hals? Prinz Ludwig, Sie haben es mir eben so schön erklärt. Eigentlich wollten Sie ein paar Akustikpanels an die Wand kleben.
Ja, wir sind hier in unserem eigenen Tonstudio von den Learning Lions, wo sehr viele Videotutorials aufgenommen werden. Die werden dann also zum Beispiel, wie man bestimmte Sachen programmiert oder wie man mit dem Handy seine Kostenabrechnung macht. Und dafür produzieren wir immer kleine Videos und manchmal soll halt auch das Gesicht im Bild sein. Deswegen ist das halbe Studio eine grüne Wand, die dann als Greenscreen verwendet wird. Aber wenn die Wand halt dann da ist, dann halt es ein bisschen mehr. Aber normalerweise kann man dann da so Teppiche davor hängen, dass es dann der Ton noch besser wäre. Aber da wir hier einen engen Zeitplan haben, haben wir das heute nicht gemacht.
Aber so grundsätzlich ist das auch Prinzip hier, dass es alles gibt, alles super funktioniert. Ich durfte es hier schon mit ein paar Sachen ausprobieren. Internet ist perfekt. Die Leute, die hier arbeiten, konnten mir wunderbar helfen mit der Technik. Das ist hochprofessionell, oder?
Wir sind hier weit, weit weg von der nächsten geteerten Straße. Aber trotzdem haben wir hier beste Internetverbindung, sogar eine doppelte. Einmal haben wir ein 4G und zum anderen haben wir eine schnelle Satellitenverbindung. Also man kann eben auch mitten in der Wüste ein IT-Center bauen.
Kommen wir noch mal ganz kurz zu Ihnen, wegen der Verwandtschaftsverhältnisse. Ich bin da ja immer nicht so richtig auf dem Laufenden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind Sie der Ururenkel des letzten bayerischen Königs, Ludwig des Dritten?
Das stimmt. Die Wittelsbacher Familienverhältnisse sind schon eher was für Historiker. Und da bin ich manchmal auch etwas, muss auch dann immer rechnen. Ganz gut kann man sich's immer merken, finde ich, an Ludwig dem Ersten, weil der ist so der Urvater aller noch lebenden Wittelsbacher. Auf den gehen dann alle Linien zurück. Der ist bei mir 4 Urs, so merke ich es mir immer. Und das passt ganz gut heute, weil er ist auch der Gründer von damals, hieß es noch Ludwig Missionsverein. Heute heißt es Missio. Und Monsignor Huber ist dort.
Was sind Sie?
Der Präsident von Missio München. So ein einfacher Titel für eine kirchliche Institution.
Ist eben keine Adelsgeschichte, die dahinter steckt dann. Eine ganz einfache Sache, wo man sagen kann, es ist derjenige, der sich einfach ein bisschen drum kümmert, wie das alles schön weitergeht.
Okay, wir kommen gleich nochmal zu dem Projekt, das Sie beide jetzt zusammen aushecken. Aber von Ihnen habe ich jetzt gelesen, dass Sie während der letzten Jahre die meiste Zeit in Kenia gewohnt haben. Also ich glaube, 10 Jahre lang die meiste Zeit in Kenia gewohnt haben. In den letzten 3-4 Jahren ist es weniger geworden.
Ungefähr, ja. Also ich habe tatsächlich viele, viele Jahre ungefähr so ab 2012 und sehr viel intensiver dann ab 2014 dann wirklich fast wirklich einen Großteil vom Jahr über viele Jahre hier in Kenia verschiedene Entwicklungshilfeprojekte gemacht. Das ging los mit Schulen bauen und irgendwann kamen eben die Learning Lions dazu, wo ich einer der Gründer war. Und das war dann tatsächlich so viel Arbeit, dass ich kaum mehr heim nach Bayern gekommen bin.
Aber das haben Sie jetzt so ein bisschen eingestellt, wahrscheinlich auch, weil Sie jetzt geheiratet haben und Ihre Frau sich wahrscheinlich bedankt.
Nicht nur. Das größte Ziel des Entwicklungshelfers muss immer sein, sich selber entbehrlich zu machen. Und über so einen Zeitraum kann man schon Leute ganz gut aufbauen. Und hier gibt es inzwischen ein tolles Team am Campus, das wirklich das in der Hand hat. Und einige davon sind so richtig verlässlich. Und da läuft der Laden dann auch ohne mich. Und das finde ich immer schön, wenn man immer weniger machen muss.
Das gefällt Ihnen richtig gut. Also Sie können sich so ein bisschen zurücklehnen und sagen, hey, mein Baby lebt.
Ja, ich sehe so Aufgaben, die ich am Anfang wirklich noch selber gemacht habe, wo ich einfach jetzt noch nicht mal einmal im Jahr draufschauen muss und sie gehen viel besser, als sie vorher gingen. Und da merkt man einfach so, die Übergabe hat funktioniert und vor allem schön ist es, wenn es dann auch halt junge Kenianerinnen und Kenianer dann sich reinarbeiten in so Aufgaben und es dann toll machen.
Monsignore, vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, wie wir hierher gekommen sind, weil diese Reise hierher, also Prinz Ludwig, Sie machen sie ja jetzt viermal im Jahr. Also ich fand sie ziemlich strapaziös für Sie.
Ehrlich?
Ja, ich weiß, Sie sind der Reiseprofi. Ich darf ja sonst nie. Sonst sitze ich ja nur im Studio in München und Sie erzählen mir. Aber das war schon ein ziemlicher Schlauch, wenn ich mir vorstelle, dass man das öfter machen muss.
Also ich fand es jetzt eigentlich für die Reisen, auf denen ich unterwegs gewesen bin, ziemlich entspannt eigentlich. Okay. Also wir hatten einen guten Flug nach Nairobi, natürlich dann eine kurze Nacht dort und von dort aus dann mit dem Flieger hierher nach Lotwa und dann ein kleines Stück mit dem Auto. Also ich fand jetzt die Reise nicht besonders anstrengend. Spannend war dann ein klein wenig, wie wir durch das Flussbett durch sind, weil es ja jetzt auch so viel geregnet hat und dann eben durch die Schlammwüste dort durchgefahren sind, wo der Fahrer toll uns durchmanövriert hat. Also das war schon ganz gut, denke ich. Und dann sind wir hier gut angekommen bei strahlendem Sonnenschein.
Das stimmt. Aber den Fahrer habe ich wirklich bewundert. Also ich habe uns da irgendwo stecken sehen. Es ist eine sehr, sehr abgelegene Gegend. Wie sah das denn hier aus, bevor Sie hierher gekommen sind, Prinz Ludwig?
Es sah immer schon wunderschön aus, weil wir sind hier zwar in einer Wüstenregion, aber es gibt diesen unglaublich großen und wunderschönen Turkana-See, der ein alkarischer See ist. Also es ist nicht wirklich Trinkwasser, aber Fische überleben drin. Und es ist natürlich eine wunderschöne afrikanische Landschaft mit den Akazienbäumen. Menschen gab es auch schon immer hier. Man sagt hier immer, ist die Wiege der Menschheit. Also es gab wahrscheinlich Richtig. Hier schon viel länger Menschen genau. als irgendwo anders auf der Welt.
Rift Valley heißt es, oder?
Ja, hier genau. wurde der erste, ich hoffe, ich sage es richtig, ich glaube, es war der erste Homo erectus wurde hier gefunden, der Turkana Boy.
Muss man sich mit den Äthiopiern ein bisschen streiten wahrscheinlich.
Ja, alle.
Aber auf jeden Fall
viele wichtige Fossilien.
Ja. Region war es.
Anthropologie.
Ja. Es war definitiv diese Region und nicht Europa. Das ist, finde ich, sehr erwähnenswert.
Ja. Aber als wir hier angefangen haben, war wirklich, da war die nächste Teerstraße tatsächlich dann noch viele hundert Kilometer weit weg. Jetzt sind sie schon näher rangekommen. Und die Menschen hier tun viel auch immer noch in sehr einfachen Häusern gelebt. Das sind meistens aus Palmblättern und Ästen zusammengebaute runde Hütten, in der Regel ohne Strom und ohne Wasser. Und so jetzt gerade die Vorgängergeneration waren die ersten, wo zumindest ein Teil der Bevölkerung in der Schule war, bei weitem nicht alle, vielleicht grob gesagt die Hälfte. Und trotzdem lebt man noch in diesen Verhältnissen. Und auch mit einem größeren Bevölkerungswachstum hier, was es natürlich in Zeiten vom Klimawandel doppelt schwierig macht, vom Nomadentum zu leben. Und so ist leider so ein bisschen eine Situation entstanden, wo viele Menschen immer mehr auch in die Abhängigkeit rutschen von Hungerhilfe, von verschiedenen Ernährungsprogrammen. Und das ist natürlich für einen Menschen eigentlich keine Perspektive. Der Mensch möchte mehr erreichen, als irgendwo zu sitzen und zu hoffen, dass eine Lebensmittelhilfe kommt. Und deswegen ist wirklich eine der Gegenden, die exemplarisch für viele riesige Regionen in Afrika zählt. Es gibt natürlich auf dem Kontinent auch umgekehrt Regionen, wo es den Menschen inzwischen richtig gut geht und wo es tolle Erfolgsgeschichten gibt. Aber es gibt eben auch noch diese entwicklungspolitisch problematischen Regionen. Und dafür kann man Turkana schon exemplarisch nehmen. Ja, und die Gegend um den Campus war halt dann leicht besiedelt. Ein paar Hütten waren da, aber sonst eigentlich nichts.
Das heißt, Sie sind hier durch die Gegend gefahren und haben sich überlegt, ich möchte ein Projekt bauen, wo baue ich es denn mal hin? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
Also das ist gar nicht mal so falsch, weil das war schon, ist auch gar nicht so lang her mit diesem Dorf. Das ist jetzt vielleicht 4-5 Jahre maximal her. Und da war ich schon lange hier in der Region und wir haben Projekte an allen möglichen Orten gemacht und auch schon mehrere Schulen gebaut. Aber wir haben dann tatsächlich nach einem besonders schönen Platz geschaut, auf dem wir unseren Campus für die Learning Lions bauen wollen. Und dieser Platz, an dem wir heute sind, ist eben ein Hügel, der den See überschaut. Und wenn man von oben nach unten schaut, sieht man dann Sanddünen und dahinter dann diesen jadefarbenen See. Und das ist schon besonders schön. Und ich meine, wenn man sich eh völlig frei aussuchen darf, wo man baut, dann kann man sich auch gleich einen schönen Platz nehmen. Das allererste war natürlich ein Brunnen bohren, um zu schauen, ob wir Wasser finden. Da hatten wir großes Glück. Und nachdem wir das hatten, ging es dann los. Und heute steht hier ein Campus man kann es auch als einen Ort oder eine kleine Stadt eines Tages bezeichnen, die völlig autark hier Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu bilden und auch Geld zu verdienen, und zwar auf der ganzen Welt, also wo echte globale Wertschöpfung stattfindet.
Ist vielleicht in der klassischen Methode eigentlich auch das, wie die Missionare zu Zeiten, wo der Ludwig-Missionsverein gegründet worden ist, unterwegs gewesen sind. Die haben als erstes meistens einen Brunnen gebaut und dann geschaut, wie können die Leute hier ihr Leben gestalten. Und ich denke, dass das jetzt in dieser modernen Zeit dann eben mit diesem Campus hier ganz toll gelungen ist.
Waren Sie schon mal hier, Monsignore?
Nein, für mich ist es hier am Campus das erste Mal.
Und was hat Sie am meisten erstaunt hier?
Am meisten erstaunt hat mich eigentlich, wie viele junge Leute da sind und motiviert sind, dort etwas für sich zu tun, und wie die anderen, die vorher schon sozusagen das Programm oder die Ausbildung hier durchlaufen haben, sich dann hier engagieren, sodass man sagt, also ja, da wird eine Gemeinschaft aufgebaut, gebildet, die voneinander und füreinander lebt und Verantwortung übernimmt. Das finde ich eigentlich das Faszinierende. Und natürlich auch, muss man natürlich sagen, der Bau selber mit dem Architekten sieht man natürlich schon wunderbar von Weitem, wie das auch in die Landschaft hineinpasst. Das, glaube ich, ist auch ganz toll.
Ja, ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wo Sie uns mal erklären müssen, was jetzt hier genau gelehrt wird. Was lernen die Leute hier und warum lernen die solche Sachen hier?
Der Gedanke kam wirklich daher, dass wir erst Schulen gebaut haben und dann die Kinder, die mit der Schule fertig wurden, irgendetwas danach machen mussten. Ich meine, da hat man schon mal viele, viele Jahre auf einen Stuhl gesessen und an eine Wand gestarrt, also die Schultafel, und einem wurde immer erzählt, das Leben wird besser. Und dieses Versprechen muss man einlösen. Und wenn man dann sagt, gut, und jetzt fängt's an, Körbe zu flechten und damit Geld zu verdienen, dazu dann fragen sie sich ein bisschen, genau. Das habe ich erst die letzten 8 bis 10 Jahre gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, es muss ein Programm geschaffen werden, das eben jungen Menschen, ohne dass sie die Heimat verlassen müssen, die Möglichkeit gibt, hier auch Berufe zu lernen, die sie gern lernen wollen und die ihnen wirklich auch Spaß machen und wo sie auf Augenhöhe mit dem Rest der Welt stehen. Und da kam dann die Idee her, da hier das Internet sehr gut ist, oft besser wie in Bayern, der Handyempfang in solchen entlegenen Gegenden in Afrika ist immer wieder völlig umwerfend, warum nicht ein IT-Ausbildungszentrum? Und hier lernen jetzt junge Menschen, und zwar voneinander, wie man Webseiten programmiert, wie man grafisches Design macht, heutzutage auch sehr viel unterstützt von künstlicher Intelligenz, und lernen, wie man diese Dienstleistungen online anbieten kann. Da gibt es Plattformen, wo solche Dienstleistungen gehandelt werden. Oder auch, wenn sie sich da weiter ausbilden lassen, haben wir durchaus auch Fälle, wo sie dann völlig integriert sind in Arbeitgeber in anderen Ländern, zum Beispiel, dass dann deutsche Firmen Leute hier als Online-Arbeitskräfte quasi einstellen. Den Fall haben wir auch oft, und so hat man halt dann plötzlich eine eigene digitale Karriere in seiner Heimatregion.
Also ich kann es echt nur bestätigen, wir sind ja jetzt den zweiten Tag hier, ich habe schon ganz viel berichtet, habe es nach Hause geschickt, Internet ist super, Handy ist super und die Leute, die mich unterstützt haben, waren super. Also wie kann man die buchen?
Naja, also zum Internetseitenschwachen, da gibt es hier einige, die sich jetzt organisiert haben. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die sich als Agentur organisiert hat und sich jetzt Digital Lions nennt. Die machen sehr gute Webseiten. Aber es gibt eben auch viele andere, die so eher als Einzelkämpfer unterwegs sind. Es gehen natürlich immer nur Sachen, die man am Computer machen kann, wo man nicht kommen muss. Also für Sie jetzt, um Tonaufnahmen zu machen oder Filmaufnahmen nach Deutschland, müssen Sie den Flug mitzahlen. Und das Visa-Verfahren ist nicht immer einfach.
Aber es ist auf jeden Fall wirklich erstaunlich, was alles geht und wie viel super Ideen hier drinstecken, wie zum Beispiel eben dieses Studio, das dann einfach mal grün gestrichene Wände hat, statt einer aufwendigen Greenscreen. Also ganz oft sind es super Geräte, die relativ einfach sind, die aber überall funktionieren.
Elektronik ist ja wahnsinnig günstig geworden in den letzten Jahrzehnten. Und es ist eben völlig realistisch, mit kleinen Beträgen auch mal ein Tonstudio einzurichten oder Filmproduktion, wo man früher ja noch wirklich ganz oben mitspielen müsste, um mal einen Film drehen zu können. Bei uns drehen die Leute nach 2 Wochen Kurs mit ihren Handys ihren ersten Spielfilm. Und das geht auch. Ja. Also man kann wirklich mit wenig Technik heutzutage sehr viel machen. Und das meiste steckt schon in einem Smartphone drin, was man so braucht. Und wenn man dann ganz in den Profibereich wechselt, dann braucht man halt früher oder später einen recht starken Laptop. Aber sehr viel mehr ist eigentlich für die meisten Sachen heutzutage nicht notwendig.
Man muss es nur noch beherrschen können und das bringen sie den Leuten bei. Also der Teil ist schon da. Jetzt gibt's aber noch etwas, was den Menschen offenbar hier fehlt. Und dazu haben sie gestern den ersten, Spatenstich getan. Der war dann etwas anders wieder, aber erzählen wir gleich noch. Da ist der Monsignore dann jetzt, glaube ich, bald dran zu erzählen, was jetzt noch dazu kommt.
Ich finde es spannend, dass man hier gemerkt hat, dass zum menschlichen Dasein durchaus die religiöse Dimension eine wichtige Dimension ist, die für Lebensqualität, für Menschenwürde und all diese Dinge, denke ich, steht und dass man das eine vom anderen nicht trennen kann. Ich denke, ganzheitlich unterwegs zu sein, das ist letztendlich eigentlich das, was Jesus Christus uns gezeigt hat und dass man jetzt gesagt hat, ja, diese Dimension, die wollen wir eben auch den Studentinnen und Studenten hier ermöglichen, weil sie wichtig ist für die Gesamtausbildung jetzt eben oder die gesamte menschliche,
das ganzheitliche Leben.
Ganzheitliche Leben, was man da so brauchen und dass man hier jetzt am Compound eine Kirche, einen Schwesternkonvent und ein kleines Pfarrhaus konzipieren konnte. Also da ist etwas da, wo die Leute von hier aus sagen, das ist etwas, was wir gerne haben, was wir brauchen, um letztendlich aus dem Glauben auch Kraft zu schöpfen, dass wir uns dort versammeln können, dass wir miteinander das Leben feiern können, so wie Jesus es mit seinen Aposteln gemacht hat, dass wir aber vielleicht auch Trost und Hilfe finden, wenn wir in schwierigen Situationen zum Gebet gehen wollen und so. Finde ich ganz, ganz spannend, dass man das eben gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent immer wieder sieht und gerade bei uns von Europa aus, wo diese Dimension vielleicht nicht ganz so klar im Mittelpunkt steht, dass man das hier jetzt auch wieder erleben kann und vielleicht dann auch für unser ganzheitliches Leben bei uns auch immer wieder mal ein klein wenig ins Bewusstsein rufen darf.
Und nochmal kurz zusammengefasst, es wird eine Kirche geben, es wird ein Pfarrhaus geben und es wird einen Konvent geben. Und für die Kirche haben Sie gestern den ersten Spatenstich tun dürfen. Ein bisschen anders als erwartet, oder? Wie überrascht waren Sie? Und erzählen Sie einfach mal, was passiert ist.
Also, wir sind hier vom Compound zu der Stelle dorthin gefahren und auf dem Weg dorthin hat mir dann der Bischof gesagt, also, wir werden jetzt dann dieses Grundstück dort dann segnen und auch den ersten Spatenstich dann eben dort tun. Und dieser erste Spatenstich wird so ausschauen, dass Sie dann mit dem Bagger das Loch graben, wo man dann beginnt. Und da bin ich eigentlich schon ein klein wenig nervös geworden zunächst, weil ich eigentlich mit Bagger so nicht so direkt umgehe normalerweise. Ich fand es aber dann wirklich ganz, ganz spannend und schön und es war dann auch ganz hilfreich. Es ist auch der Baggerführer mit dabei gewesen und ich war...
Und der Bischof Mdinga war auch mit drin.
Der war auch mit drin, genau. Und ich war dann ganz fasziniert, wie das alles so dann durchaus auch gut funktioniert hat und wie man dann schon auch Spaß gekriegt hat daran, mit diesem Bagger dort das Loch auszugraben.
Fand das ich dann hat eigentlich man ganz, Ihnen angesehen. Ganz, Sie haben ganz, so gestrahlt.
Ganz lustig.
Wie ein kleiner Junge. Das.
Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Freund unter Umständen sagen wird, jetzt hat er das erste Mal was gearbeitet in seinem Leben.
Ja, Zeit ist worden.
Es war übrigens ein bayerischer Bagger, der wurde mal von der Firma Zeppelin, die einen großen Gelände in Bayern haben, dann hergerichtet, speziell für Afrika und uns dann rübergeschifft. Also das ist auch schön, dass man hier immer wieder in jeder Hinsicht Hilfe kriegt, weil man tatsächlich eben auch, wenn man baut, wenn man hier mit Geräten baut, dann doch sehr viel mehr erreichen kann. Und uns ist eben immer wichtig, dass alles, was hier gebaut wird, dann wirklich auch Hand und Fuß hat. Und auch gut ausschaut, weil man muss hier auch ein bisschen gelegentlich Gebäude mit Denkmalcharakter schaffen. Und ja, diese Kirche, die wird, glaube ich, großartig. Da ist jetzt wirklich ein solides Fundament gelegt.
Der Bagger ist Ihrer. Der gehört...
Der wurde gesponsert an die Learning Lines tatsächlich von einem bayerischen...
Und dann haben Sie sich gedacht, wenn wir jetzt den ersten Spatentisch überraschen für den Monsignore mal.
Genau, also das erzählt man ihm nicht vorher, sonst schläft er nur schlecht.
Ja, genau.
Und man hat gemerkt, dass er bayerischer Bagger ist, deswegen war er so einfach zu bedienen.
Ach so, okay. Sie haben gerade schon was ganz, ganz Wichtiges gesagt, es muss halt alles auch gut aussehen. Also diese Gebäude, Sie haben es eben auch gesagt, Monsignore, dieses Gebäude passt hier wunderbar in die Landschaft. Das ist von einem sehr berühmten Architekten entworfen. Die Häuser für die Studierenden haben eine unglaubliche Vorrichtung. Man kann nämlich halbert draußen schlafen, wenn man möchte. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Das hab ich völlig fasziniert, obwohl ich mich nicht getraut habe.
Sie meinen unsere Hybridbetten, ja. Das sind Betten, da liegt man ganz normal drin und dann kann man sich mit einer schwungvollen Handbewegung durch die Wand nach draußen schieben und dann wird quasi das Bett zum Balkon und dann ist man plötzlich unter freiem Himmel und hat die schöne Brise, die vom See kommt, die einen kühlt und so schläft man eigentlich hier meistens viel besser.
Ich habe mich nicht getraut, weil ich Angst hatte, was auf mir landen könnte und weil Mücken mich sonst noch besser gefunden hätten. Aber das ist auch wieder so ein Detail, wo Sie sagen, da schaffen Sie was auch ein bisschen länger und ein bisschen besonderer, denkmalmäßiger sein soll.
Das weiß ich jetzt nicht, aber man muss immer wieder Innovationen.
War das jetzt praktisch gedacht oder war das schön gedacht?
Das war rein praktisch gedacht, okay. Weil man einfach hier die Leute, ich habe immer wieder beobachtet, dass wenn wir normale Häuser gebaut haben und Zimmer gebaut haben, man zwar da drin seine Sachen hatten, aber am Abend haben alle immer die Matratzen genommen und rausgetragen und unter Sternenhimmel geschlafen. Das ist hier ganz normal, macht jeder, weil es halt drin stickig ist und draußen angenehm kühl in der Nacht. Und dann haben wir gesagt, gut, das kann man ja abbilden auch und haben dann diese Schiene entworfen, die wie eine Rutsche eben das Bett von drinnen nach draußen befördert.
Faszinierend, wirklich faszinierend. Ich muss noch mal einen kleinen Film machen, den verlinken wir dann in den Shownotes, glaube ich. Aber dass Sie sich einen besonderen Architekten gesucht haben, jetzt auch wieder, ist es der gleiche Architekt für die Kirche eigentlich?
Nein, der Kirche ist ein lokaler Architekt, der aber auch davon inspiriert ist. Der Architekt, der hier die Hauptgebäude gebaut hat, ist Francis Carré, der erste Architekt vom afrikanischen Kontinent, der den Pritzker-Preis gewonnen hat und wirklich zu den Top-Namen in dem Feld gehört inzwischen. Er ist auch jemand, der im Dorf in Afrika aufgewachsen ist und wurde berühmt dadurch, dass er, ich glaube, es war seine Bachelor- oder Masterarbeit, ist er zurückgekehrt und hat seine kleine Schule, in der er damals war und immer furchtbar geschwitzt hat unter dem Blechdach, dann neu gebaut. Und dieses kleine Schulgebäude wurde, glaube ich, neulich von der New York Times unter die 20 wichtigsten Gebäude seit dem Zweiten Weltkrieg gewählt.
Okay.
Als Masterarbeit oder sowas. Das sieht man schon, der hat es wirklich drauf und hat einen ganz neuen Stil entworfen, wie man eben sehr nachhaltig baut, sehr Natur- und Materialienbewusst baut und wirklich hat einen tollen afrikanischen Touch, der wirklich dann ein eigener Architekturstil wird.
Und die Kirche wird davon inspiriert. Wie wird die denn aussehen? Was ist da das Besondere an dieser Kirche?
Das ganz Wichtige bei der Kirche ist, dass viele Menschen zusammenkommen können und dass dann dort Gemeinschaft entsteht, dass man sofort auch erkennt, das ist jetzt eine Kirche, das ist so, wie Sie es vorher auch schon einmal gesagt haben. Man muss hier auch bauen, dass Dinge letztendlich zum einen erkennbar sind, zum anderen in die Landschaft passen und zum dritten vielleicht dann eben auch Denkmäler werden können. Und dann werden dort einige Kunstwerke hineinkommen, die Menschen inspirieren zum Gebet, zu den Dingen, wo sie wissen, also da können wir ein klein wenig etwas von dem erfahren, warum wir leben, wie wir gut leben können und wie wir Leben miteinander teilen können. Die Ansicht von vorne wird ein schönes Haus sein, wo in der Mitte ein kleiner sichtbarer Turm mit da ist, wo man dann eben auch noch einmal sieht, also hier kommen wir zusammen, hier gehen wir in einen sakralen Raum hinein. Und wie es Prinz Ludwig auch schon gesagt hat, spannend ist ja, dass es erstens ein lokaler Architekt hier war und dass eben auch die Materialien von hier dann auch verwendet werden.
Und vor allem ein Effekt dieses Campus ist, dass hier auch wirklich viel mehr Menschen leben in der Gegend als noch vor 10 Jahren, oder? Also ich habe irgendwas gehört von vorher war es so eine Handvoll Leute.
Ja, also es hat sich hier natürlich um diesen Campus einmal die Bevölkerung auf dem Campus baut sich auf. Dann haben wir darum liegend, das ist ganz wichtig, mehrere Schulen gebaut. Und das sind meistens Internate. Also wir bauen ein Mädcheninternat, das, wenn es dann in ein paar Jahren ganz voll ausgelastet ist, allein schon 500 Mädchen in dieser Schule sind, die alle sehr sing- und tanzbegeistert sind und deswegen schon am Sonntag eine Kirche brauchen.
Wo diese Kirche dann auch, denke ich, den Sound hergibt dazu. Und die Möglichkeit ist, dass man auch da drin tanzen und singen kann.
Wer das nicht kennt, afrikanische Gottesdienste sind ja ganz anders, als wir sie kennen. Das geht sehr viel weniger ruhig und besinnlich zu, sondern es ist eigentlich viel mehr eine Party. Dauert auch viel länger, also 4 Stunden sind hier ganz normal. Und da wird getanzt, da wird gesungen und zwar in der Regel extrem fröhliche Lieder mit lustigen Begleitung und
ganzheitlich würde ich auch noch sagen, so mit Leib und Seele und Körper. Wenn man bei uns sagen würde, Sie müssen jetzt am Sonntag in die Kirche gehen und zu einem Gottesdienst, der 5 Stunden dauert, ich weiß nicht, was da los wäre. Und wenn Sie hier dabei sind und mitfeiern, dann merken Sie das gar nicht, dass das so eine Zeitspanne gewesen ist, weil dort Lebendigkeit mit drin ist und man wirklich auch gefeiert hat.
Wie haben Sie das so in den letzten Jahren erlebt? Welche Rolle spielt der Glaube für die Menschen hier?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt einmal so eine Art von Urglauben bei diesem Stamm. Da geht's gar nicht so, da kann man noch nicht mal sagen, ob der, er ist eher ein bisschen monotheistisch, aber es gibt auch andere Geister und so etwas. Und dann kamen eben die verschiedenen Religionen, verschiedene christliche Kirchen, auch muslimische Kirchen, was hier in der Region schönerweise sehr gut miteinander funktioniert. Es gibt andere Regionen in Afrika, also selbst in Kenia, die sind auf der Westseite, wenn man auf die Ostseite geht, dort gibt es schwere Konflikte zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen. Bei uns gar nicht. Da kann aus der einen Familie der eine Muslim und der andere Katholik und der nächste ist eine Freikirche und die vertragen sich trotzdem wunderbar. Die katholische Kirche hat hier schon eine Sonderrolle, weil es die erste wirkliche Entwicklungsorganisation war in der ganzen Gegend. Also lang bevor da andere unterwegs waren, wurden hier Schulen gebaut und Berufsschulen gemacht und Landwirtschaftsprojekte gemacht, oft von Missionaren, aber dann auch von der Diözese selber. Und dadurch hat das hier einen sehr, sehr starken Ruf. Und selbst wenn nicht alle hier am Campus katholisch sind oder sein müssen, wird so eine Kirche dann einfach als Versammlungsort und als Ort, wo man eben am Sonntag gemeinsam die Woche beginnt und jeder auf seine Art seinen Glauben auslebt, dann durchaus gewertschätzt.
Also im Prinzip zu einem Dorf gehört einfach eine Kirche dazu, so dieser Gedanke.
Das kennen wir sprichwörtlich von daheim und das ist hier eigentlich genauso und dann der völlig richtige Gedanke.
Was mich jetzt aber interessiert, wie sind Sie beide denn jetzt zusammengekommen? Also Sie haben eben schon gesagt, Ludwig Missionsverein ist der im Prinzip der Gründungsname von Missio gewesen, aber trotzdem mussten Sie ja mal irgendwann miteinander reden und sagen, ja, und diese Kirche bauen wir jetzt zusammen. Wie ist denn das gekommen?
Ich würde sagen, in München kennt man sich schon noch.
Sie beide kennen sich schon etwas länger, oder?
Ja, schon. Ich weiß gar nichts.
Eigentlich seit der Zeit, seitdem Sie auch so hier in Kenia unterwegs sind, wie ich Missio-Präsident geworden bin, das ist eben jetzt 10 Jahre her, da habe ich dann einmal Sie angerufen und gesagt, das wäre doch schön, wenn wir mal einen kleinen Austausch machen könnten. Und dann sind Sie bei uns vorbeigekommen und seitdem stehen wir eigentlich so in einem ganz guten Austausch immer.
Ich glaube sogar noch länger, weil ich habe relativ früh schon mal in der Innenstadt gewohnt und ich glaube, da waren Sie mal mein Gemeindepfarrer theoretisch.
Das ist richtig, sogar praktisch, der Gemeindepfarrer. Also kennen tun wir uns, denke ich, dann auch schon seit dieser Zeit, weil ich damals Dompfarrer war und genau das gehörte zur Dompfarrei. Und es gab auch einmal eine Begegnung gleich am Anfang, wie ich noch Dompfarrer war, wo eben auch der Herzog mich bei Ihnen vorgestellt hat dann und wo wir dann ein klein wenig auch gesprochen haben. Aber so, ich glaube, die ganze Geschichte ist das, Sie haben es am besten vorher zusammengefasst, in München kennt man sich heute. München ist ein Dorf.
Okay. Und wie sind Sie dann übereingekommen, dass Sie hier zusammen was bauen oder wie wird das jetzt überhaupt aufgeteilt?
Also ich bin sehr dankbar, dass Missio hier mitmacht am Campus, weil die Organisationen, mit denen ich hauptsächlich arbeite, das ist einmal der Hilfsverein Nymphenburg und dann eben der Learning Lions, die einen eigenen Trägerverein auch in Deutschland hat. Die haben natürlich auch Satzungen und in Satzungen schreibt man meistens halt, muss man so ungeschrieben reinschreiben, was man so hauptsächlich machen will. Und da steht halt dann drin mildtätige Arbeit oder halt beim anderen geht es eher um Ausbildung. Und weil die Spender ja damit rechnen, dass auch so ausgegeben wird, wie sie wollen. Und vielleicht hätte nicht jeder damit dran gedacht, dass man mit den Spendengeldern eine Kirche gebaut wird. Und das hat sehr viel besser zu Missio, denke ich, dann doch gepasst. Und da gab es dann auch wirklich viele Spender, die speziell für diesen Kirchenbau gespendet haben. Kleine Spender, es gab eine auch sehr große Spenderin. Und das wurde damit möglich gemacht. Also es ist wirklich ein, glaube ich, ein ganz gewolltes Projekt, das ordentlich auch Unterstützung hat.
Wann haben Sie davon erfahren? Genau.
Ich glaube, es ist ganz spannend und interessant, dass wir uns dort in dem ganz zeitlichen Sinne ergänzen. Also jeder gemäß den Dingen, wo er auch das Know-how hat und auch der Fachmann und der Spezialist, sage ich jetzt einmal, auch dafür ist. Und der Anstoß kam tatsächlich auch von einer Spenderin, die sowohl Missio sehr eng verbunden ist, als auch dem Nymphenburger Verein und auch Ihnen gut verbunden ist, die gesagt hat, also ich wäre auch ganz gerne mit dabei, dass wir dort dann helfen können, diese Kirche zu bauen. Und dann haben wir uns zusammengetan. Dann hat die Projektabteilung noch einmal geschaut, wie das auch umgesetzt werden kann. Wir haben uns ein paar Mal auch getroffen dazu. Dann haben wir geschaut, wie das auch gut finanziert werden kann. Und da sind wir alle, glaube ich, beide den Spenderinnen und Spendern sehr, sehr dankbar, die sich hier auch engagieren und die auch noch einmal gesagt haben, dass wir eine spirituelle Verbindung mit den Menschen vor Ort schaffen sollen, dass wir eben Solidarität in Form von Hilfen, konkreten Hilfen, eben der Finanzierung. Und das Dritte, dass auch ein Austausch geschieht, dass Menschen immer wieder bei uns auch wissen, wie leben die Christinnen und Katholiken hier und sich davon befruchten zu lassen. Und ich denke, dass das auch ein Teil ist, was wir jetzt hier machen, weil dort andere mithören können, wie wir letztendlich eigentlich unterwegs sind.
Und was man auch von den Menschen hier lernen kann, finde ich. Also ich wollte eigentlich nämlich auf den Löwenmarsch oder Löwenlauf, wie heißt der?
Der Löwenmarsch tatsächlich.
Der Löwenmarsch. Jetzt habe ich heute Morgen erfahren, Sie sind ein Bayern-Fan. Also was machen Sie mit dem Löwenmarsch? Den kenne ich aus dem 60er-Stadion.
Es hat tatsächlich mal ausnahmsweise nichts mit Fußball zu tun.
Weil ich glaub, Weiß ich natürlich, aber der musste jetzt sein.
Jetzt könnten mal ein paar Fußballer mitlaufen. Sicher gutes Training, weil man marschiert tatsächlich innerhalb von 24 Stunden 100 Kilometern. Der geht los bei Schloss Kaltenberg und man geht dann einmal den gesamten Ammersee entlang, sieht dann auf der anderen Seeseite Andex, kommt dann in Diesen an, geht von dort aus nach Bessobrunn, dann nach Schongau und dann zur Wieskirch und dann geht's am Schluss eben nach Hohenschwangau, das unterhalb von Schloss Neuschwanstein liegt und da ist dann in Schloss Hohenschwangau im Löwenhof der Zieleinlauf. Und so werben wir für das Learning Lions Projekt Spenden an. Im letzten Jahr sind 1000 Menschen mitgelaufen und jeder hat eben nicht selber nur gespendet, sondern um Spenden geworben. Deswegen kommen da halt dann Tausende an kleinen Spenden zusammen. Und das ist eben dann der Grundstock, mit dem man solche Projekte machen kann. Obwohl mir auch immer wichtig ist, dass diese Projekte irgendwann sich selber finanzieren müssen. Also am Anfang braucht es die Unterstützung durch die Spender. Aber man muss immer die Nachhaltigkeitsgedanken drin haben, dass es früher oder später, so in ein paar Jahren, dann auch sowas selber betrieben werden kann.
Nochmal kurz zu dem Lauf. 100 Kilometer, diese 1000 Spender sind alle 100 Kilometer gelaufen?
Man muss nicht alle 100, aber es sind Teilstrecken auch möglich. Aber es war ungefähr die Hälfte, hat tatsächlich die gesamte 100-Kilometer-Strecke gemacht.
Und Sie vorneweg? Und zwar nicht zum ersten Mal?
Nicht unbedingt vorneweg. Weil das
aber mittendrin?
Am Anfang vorneweg, am Schluss hinten nach, würde ich sagen. Weil die meisten, die sowas machen, sind besser vorbereitet und fitter wie ich.
Ich habe mir natürlich diesen wunderschönen Film von Max Kronawitter angeschaut, der Sie porträtiert hat während dieses Laufs.
Der war auch 3 Wochen hier am Campus. Also da gab es noch keinen Campus. Der hat noch sehr schöne Aufnahmen, als hier wirklich wir gerade angefangen haben und das Ganze, wo wir heute stehen, dieser Campus einfach nur ein Hügel mit vielen Felsbrocken ist. Und da würde man Unterschiede sehen.
Ja, durchaus. Ich wollte aber trotzdem kurz noch fragen, wie lange Sie danach nicht mehr laufen konnten.
Beim ersten Mal war es mühsam, da bin ich am Tag danach eigentlich nur noch so am Boden gerobbt, wenn ich irgendwie mal ins Badezimmer musste. Ab Jahr 2 war es dann eigentlich, obwohl ich weniger vorbereitet war, eigentlich in den Tagen danach gar nicht mehr problematisch. Das ist irgendwie, der Körper stellt sich, wenn er eine solche Belastung einmal gemacht hat, eigentlich dann irgendwie adaptiert er sich und stellt sich drauf an. Und inzwischen kann ich habe es jetzt 4-mal gemacht und die letzten 2 Jahre habe ich am Tag danach beim Aufräumen geholfen, hatte eigentlich keine Probleme mehr rumzulaufen. Das ist einfach da, wenn der Körper mal gemerkt hat, er kann das.
Ich habe es überlebt, das schaffe ich beim nächsten Mal auch so.
Dann geht es irgendwie und beschwert sich nicht mehr so.
Und Sie haben ja auch so einige andere Sachen hier einfach mal gemacht. Also in dem Film habe ich so ein paar Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, also zum einen haben Sie Ihre Autos selber repariert oder zumindest aus dem Schlamm gezogen?
Reparieren, weiß ich nicht, wie viel
also
ich da
Sie
kann,
nur Basics, in der Hand und
Basics schon, Reifen wechseln muss man
genau,
hier sehr häufig,
aber
auch mal, wenn die Kühlung kaputt ist oder so oder nicht startet, kann man auch schon mal selber Hand anlegen, aber aus dem Schlamm ziehen kommt sehr häufig vor, dass man muss.
Und schafft man aber auch nicht allein.
Ja, kommt drauf an, wie die Situation ist. Meistens sind hier schnell viele Leute zur Hilfe und dann kommt man schon irgendwie wieder raus.
Und eine andere schöne Situation in dem Film fand ich, da hat er mitgefilmt in einer Schule. Da sind nach den Ferien drei Mädchen nicht wieder zur Schule zurückgekommen, weil sie in den Ferien verheiratet worden waren. Mädchen zwischen 9 und 11 Jahren. Und sie haben sich dahingestellt und gesagt, hey, was ist hier passiert? Wenn ich euch unterstützen soll, dann möchte ich, dass die Mädels wieder herkommen. Knüpfen Sie so Ihre Hilfe auch an diese Bedingungen?
Ja, also ich möchte nicht sagen, dass man die Leute erpresst, aber man muss schon klar auch Handlungsgrenzen mit ihnen vereinbaren. Und das ist hier in Kenia illegal, Mädchen in so einem Alter zu verheiraten. Aber es ist nach wie vor ein Riesenproblem und das ist was, was uns hier schon seit Jahren beschäftigt. Dieses Jahr wollen wir es besonders betonen. Wir haben dazu sogar einen Spielfilm produziert zum Thema Frühheirat unter dem Titel Navi, wo wir ein Mädchen, das sogar in einen von unseren Schulen, die wir hier schon mit dem Hilfe eingebaut haben, haben wir sie rausgeholt, ein bisschen Schauspielausbildung gegeben und sie spielt dann eben ein Mädchen, das zwangsverheiratet wird. Und tatsächlich ist es aber auch etwas, was hier wirklich jeder kennt und auch vielen ihrer Freundinnen ist das passiert. Und ja, dieser Film wird jetzt irgendwann erscheinen. Ich hoffe, dass ihn viele Menschen sehen und ich hoffe auch vor allem, dass wir ihn vielen Menschen hier zeigen können, einfach um dieses wirklich furchtbare Schicksal von einem Mädchen, das so früh eben in eine wirklich unmenschliche Situation gebracht wird, die auch ganz nebenbei wahnsinnig gefährlich ist, weil die Ehen werden zwar bei einem 9-Jährigen vielleicht nicht sofort vollzogen, aber so ab 14 dann schon. Und mit 14 schwanger zu sein, ist einfach auch lebensgefährlich. Vor allem wissen die Leute hier, dass es illegal ist und gehen dann noch nicht mal ins Krankenhaus zur Geburt. Deswegen gibt es da eine extrem hohe Geburtensterblichkeit. Das kommt nochmal tragisch mit drauf. Und da ist wichtig, dass wirklich mal was passiert, weil das kann man wirklich ändern und das muss man heutzutage nicht mehr tolerieren.
Und sind die drei Mädchen, waren es glaube ich, wieder zurückgekommen? Wissen Sie das noch?
Das ist jetzt ein paar Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir zwei zurückgebracht. Eins war dann schon schwanger und da mussten wir dann schauen, dass sie da irgendwie rauskommt und die wurde dann irgendwo anders untergebracht, weil das sind sehr schwierige Fälle. Da muss man sie dann teilweise auch schützen vor den Ehemännern, die dann sie sich wieder zurückholen wollen. Und wir würden gern hier auch noch mehr machen in der Richtung. Und wir legen jetzt gerade mit dem neuen Spielfilm, der rauskommt, auch ein neues Programm auf, das speziell solchen Mädchen helfen soll. Dazu gehört einmal noch mehr Schulen zu bauen. Dazu gehört aber auch, dass man, ich weiß gar nicht, ob Safe Houses und Frauenhäuser würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Aber in dem Fall wären es eigentlich eher Mädchenhäuser, baut, wo sie eben beschützt sind und auch nicht wieder entführt werden können. Und man braucht natürlich Teams, die dann auch in diese Dörfer reingehen und gemeinsam mit den Behörden das identifizieren und dann auch darauf agieren. Und ja, da stehen noch große Herausforderungen vor uns, aber das ist eins der Themen, die mich hier immer sehr beschäftigt hat und wo man auch nie sagen kann, das lässt man jetzt liegen, sondern da muss man immer weiter nach vorne schauen, dass eben sich wirklich was tut.
Aber so kommen dann die Projekte quasi auf Sie zu. Sie sehen, dass irgendwas passiert und dass man was tun muss und dann überlegen Sie, wie Sie es angehen können.
Ja, nicht ich alleine. Also das muss man immer in Zusammenarbeit hier mit den Leuten machen, weil wenn ich da mich selber hinstelle, nur allein und sage, nichts ändern.
Genau, es ist aber wahrscheinlich schwierig, dann so eine Tradition auch zu durchbrechen. Da müssen Sie ja Argumente haben. Oder wie kommen Sie dann die Leute ran?
Ja, manchmal wird das ganz klar argumentiert. Also die Leute sind manchmal auch gar nicht so im Unrecht, wie es oft wirkt. Und weil sie sagen, gut, wenn wir sie zur Schule schicken, was passiert dann eigentlich danach mit den Kindern? Kommen die jemals zurück zu uns? Und sie sind ja dann für uns quasi verloren und wir sehen die nie mehr im Leben. Und dann gibt es noch den schlimmeren Fall, der leider aber auch sehr oft passiert ist, dass eben Mädchen zur Schule gegangen sind, danach keine weiterführende Ausbildung machen konnten und dann eben sowohl ihrem kulturellen Leben entrissen waren, als auch beruflich keine Chancen hatten, weil die Arbeitslosigkeit ist hier auch mit Schulbildung sehr hoch. Und dann muss man sich auch mal die Frage stellen lassen, soll ich meine Tochter aus dem traditionellen System rausnehmen und dem neuen Weg folgen? Und was garantierst du mir eigentlich dafür? Aber das sind sehr schwierige Diskussionen und trotzdem muss man dann im Endeffekt immer dazu kommen, dass jedes Mädchen das Recht haben sollte, zur Schule zu gehen und vor allem das Recht haben sollte, nicht mit 14 oder noch jünger verheiratet zu werden. Und man muss eben dann in der gesamtheitlichen Entwicklungshilfe dafür schauen, dass eben die auch nach der Schule echte Chancen da sind und es weitergeht. Gerade Learning Lines ist da ein gutes Beispiel für so ein Programm.
Genau, Sie haben ganz bewusst darauf geachtet, dass mindestens genauso viele Mädchen hier sind wie Jungen.
Ja, das ist immer eine große Aufgabe, weil die Jungen sich sehr viel mehr bewerben, aber deswegen haben wir gerade auch eine digitale Mädchenschule hier neben Campus gebaut, um das mal zu durchbrechen. Und wir schauen schon, dass wir bei jenen Klassen dann, auch wenn es schwierig ist, zumindest auf 50-50 kommen.
Monsignore, Missio engagiert sich auch gerade im Bereich Kampf gegen Kinderehen. Wo haben Sie denn da noch andere Beispiele, wo Missio da unterstützend wirkt?
Also ganz wichtig sind natürlich all unsere Projekte von Schulbildung bis hin dann eben auch zur Ausbildung. Aber in den konkreten Fällen haben wir zum Beispiel in Burkina Faso mit den Good Shepherd Sisters zusammen ein großes Projekt, wo wir 150 junge Mädchen, Frauen, die zwangsverheiratet wurden, teilweise auch schwanger geworden sind, die dann aber eben in Frauenhäusern Zuflucht suchen und wo man dann sie auch stabilisieren kann und auch eine Ausbildung dann zu machen, sie zu reintegrieren. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, dass man dann eben auch schaut, wie wird der neue Lebenszusammenhang für diese Frauen ausschauen. Können sie in ihr ursprüngliches Umfeld zurück oder Familie oder so, oder werden sie dort auch verstoßen, oder müssen wir schauen, wie bestimmte Dinge dann gehen. Hier in Kenia, in Nairobi, wo wir mit dem HART-Projekt unterwegs sind, Frauenhaus ganz klassisch, wo eben nicht nur aus der Prostitution Frauen herausgeführt werden, sondern auch solche, die zwangsverheiratet wurden, und wo man dann schauen muss, wenn sie schon zwangsverheiratet sind, früh schwanger werden, dass auch die, hauptsächlich meistens sind es dann Ordensschwestern vor Ort, dann auch einen Blick darauf haben, wie eine Behandlung oder sonst etwas dann eben auch braucht. Wir haben ja jetzt im letzten Jahr auch in ganz besonderer Weise die Unterstützung und das Empowerment von Frauen als ein großes Ziel uns vor Augen geführt. Und eines auch noch vielleicht, wenn man es hinzufügen darf, was ja oft mit der Zwangsverheiratung dann einhergeht. Wir haben auch eine ganze Reihe von Projekten, wo es um Zwangsbeschneidung geht. Und auch dort haben wir zum Beispiel in Tansania mit Chipe Moyo Projekte, wo die jungen Frauen, die Mädchen hinkommen können, weil sie eben vor dieser Situation fliehen und wo sie dann eben auch so gut es geht, aufgefangen werden und dann Möglichkeiten entwickelt werden, wie kann deren Lebensweg gut vorangebracht werden.
Das ist so eine Sache, die mich auch oft umtreibt. Also Sie bringen ja jetzt das moderne Leben hierher, also Sie bringen Informationen auch, also Information ist zugänglich so rum. Also bei Beschneidung wird da mal ganz anders. Ist das hier noch ein Thema? Nee. Oder wissen Sie davon?
Ja, also Genitalverstümmelung in Kenia ist durchaus ein Thema. Der Stamm, bei dem wir gerade sind, die Turkaner, haben das Gott sei Dank nicht, aber es gibt mehrere Nachbarstämme auf der anderen Seeseite, wo mein Onkel Pater Florian zum Beispiel war, sind unter anderem zwei Stämme, die das sehr viel machen. Und wenn man dann noch weiter nach Osten geht, Richtung Somalia, wird es sogar noch schlimmer. Und da gibt es ja verschiedene Grade bis eben zur kompletten Verstümmelung hin. Das ist hier auch ein massives und großes Problem. Bildung hilft dagegen enorm.
Genau, das ist nämlich das, was ich vorher fragen wollte. Wenn es jetzt so eine Generation gibt, die Zugang zur Bildung hat, haben die Chance, Nein zu sagen? Haben die Chance, sich gegen solche Traditionen auf die Hinterbeine zu stellen, gegen ihre Eltern?
Tatsächlich ja. Also sie lernen, das ist eins der wichtigsten Dinge, die sie in der Schule lernen, ist, dass sie eben auch Nein sagen können und dass sie Rechte haben. Was natürlich auch ist dann...
Mit 9 etwas schwer durchzusetzen, aber mit 15
ja,
dann vielleicht
trotzdem,
schon.
Ja, aber trotzdem, selbst ein 10-jähriges Mädchen, wenn sie weiß, das Recht ist auf ihrer Seite, kann sich immer noch an eine Lehrerin wenden und auch so gerettet werden. Und auch die Familie, wo das Kind in der Schule ist, weiß natürlich, dass das auch gesehen wird und beobachtet wird. Und das hilft sowohl bei der Genitalverstümmelung als auch bei der Frühverheiratung. Das ist in beiden Fällen wirklich hilfreich. Allein das wird nicht den Unterschied machen. Es ist auch die Bildung der Erwachsenen da wichtig. Also die Generation, die noch nicht zur Schule gegangen ist, die hoffentlich immer kleiner werden wird, weil wir jetzt doch wirklich probieren müssen, dass wir, auch wenn es jetzt noch nicht der Fall ist, dass jeder hier zur Schule geht, sind wir zumindest schon mal die Mehrheit. Und da muss es natürlich auch weitergegeben werden, weil am Schluss sind die Genitalverstümmelungen wird bei den meisten Stämmen von Frauen vorgenommen. Die sind so etwas wie Zeremonienmeisterinnen und machen das manche sogar quasi hauptberuflich. Und da muss man ansetzen, sowas darf es nicht mehr geben. Ja. Die wirksamsten Programme dagegen stellen diese Frauen an und
drehen sie quasi von der Wirkung her um, dass die dann zu Aufklärern werden, warum man das nicht mehr braucht.
Das ist ein schlauer Gedanke, ja.
Ich habe das einmal in einem Dorf in Tansania erlebt, wo Ordensschwestern in diese Dörfer gegangen sind und gerade auch den Leuten der älteren Generation durch Rollenspiele beigebracht haben, dass es weder ein wichtiges Moment der eigenen Stammestradition sein muss, und dass es auch nicht irgendetwas mit vermeintlichen Fruchtbarkeits- oder anderen Dingen zu tun hat. Also da war ich sehr, sehr, sehr beeindruckt, weil ich glaube, das war ja Ihre Ausgangsfrage, dass dort die beiden Dinge zusammengekommen sind. Die jungen Mädchen, die durch Bildung und Aufklärung erfahren können, dass sie sagen, nein, das ist jetzt nicht mehr so. Natürlich, das haben mir die Schwestern auch erzählt, also sie sind dort schon teilweise auch angegangen worden. Gerade von den Frauen natürlich, die die Beschneidungen vornehmen, weil das letztendlich natürlich auch ein gutes Geschäft ist.
Ja, ich glaube, Sie haben es ganz richtig gesagt, dass eben da unglaublich viele Vorurteile mit drin sind. Aber dass es im Endeffekt, wenn man solche Sachen abschafft, das nicht heißt, dass man deswegen gleichzeitig die Kultur zerstört.
Das muss den Menschen klar sein, dass
das muss Kultur den Leuten klar viel mehr sein.
Ist als
man muss die Kultur wertschätzen, aber man muss ihnen auch klar machen, dass jede Kultur sich konstant ändert.
Und vor allen Dingen, dass die Kultur eigentlich einem Zwecke dient, dass Leben sich entfalten kann und dass da ja eigentlich Leben zerstört wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Moment, dass man nicht als der kommt, der jetzt sagt, also alles, was ihr bisher gemacht habt und wie ihr es gemacht habt, das ist Blödsinn gewesen, sondern dass ihr aus eurer Kultur heraus leben könnt und dürft. Aber dort, wo diese Lebenskultur lebenszerstörend ist, ist es eigentlich keine Kultur mehr.
Also haben Sie beide etwa ähnliche Ansätze, oder? Mit den Menschen reden, sie da abholen
und ja, absolut. Und ihnen auch zeigen, dass man eben die Kultur wertschätzt und trotzdem ihnen sagt, bestimmte Dinge müsst ihr ändern. Ich meine, da kann man auch mal mehr ehrlich sein. Und selbst bei uns daheim in Bayern, wenn man lang genug in der Zeit zurückgeht, schaut es auch nicht so prächtig aus mit Frauenrechten und so Sachen. Und auch unsere Kultur hat sich dauernd geändert. Also jemand, der zum letzten Mal in den 70er Jahren auf dem Oktoberfest war und heute geht, der wird sagen, das schaut anders aus. Und zwar in dem Fall sogar mal mehr Lederhosen und Dirndl als früher.
Apropos Lederhosen. Mir ist aufgefallen, Sie tragen hier in Kenia immer einen Filzhut. Wollen Sie zeigen, ich bin Bayer?
Ich glaube, es ist schon gut. Einmal habe ich gern einen Hut auf, weil er gegen die Sonne hilft.
Ja, aber der ist doch warm, oder?
So warm ist es nicht. Also
okay, ich trage keinen.
Ein Lodenhut, die atmen ja.
Okay.
Im Gegensatz zu irgendeinem Polyester-Cappy. Da ist mir mein normaler Hut viel lieber als irgendwie so ein Plastik-Cappy am Kopf.
Aber haben mehr Sie den beim ersten Mal nach Kenia schon dabei gehabt oder ist das irgendwann zu Ihrem Markenzeichen geworden?
Markenzeichen weiß ich nicht. Das ist mein normaler Hut, den habe ich daheim auf und den habe ich hier auf.
Also haben Sie den München auch immer auf?
Ja, ohne schon. Wenn es draußen regnet, ganz sicher. Wenn zu viel Sonne ist auch. Aber ich glaube, es ist immer gerade im Ausland auch eine bessere Idee, ein Stück der eigenen Kultur zu zeigen, als sich probieren, die hiesige Kultur anzueignen. Ich halte nicht viel davon, wenn man sich dann als Europäer so kleidet, als würde man hier dazugehören. Ich habe nichts dagegen, wenn das jemand macht. Aber ich persönlich finde immer, es ist eigentlich authentischer, wenn man sagt, schau mal, das ist der Hut, den trage ich auch daheim, das ist bei uns die Tracht und ich finde deine Tracht sehr schön und so kommt man eher ins Gespräch und so ja, zeigt man eben, wie wichtig es ist, dass jeder eine Heimat hat.
Eine Wertschätzung von beiden Seiten dann.
Genau, also wenn jemand, von dem man sieht, dass er seine Wurzeln hat, über den redet man gern auch über die eigenen Wurzeln und dann plötzlich stellt man fest, es gibt in Bayern Kuhhirten, es gibt hier Kuhhirten, bei uns stehen sie halt auf der Alm und hier zieht man halt dann durch die Landschaften damit und schon ist man im Gespräch und plötzlich ein viel zugänglicherer Mensch dadurch.
Jetzt sind Sie nicht mehr so oft hier, waren 10 Jahre komplett hier zu Hause. Was ist Heimat für Sie?
Ich war immer in Bayern daheim. Das hat sich auch während ich hier war nie geändert.
Was war das dann hier für Sie? Auslandsaufenthalt, Erfahrungen?
Ja, halt meine Arbeit als Entwicklungshelfer für viele Jahre und wird es auch weiter bleiben, aber halt nicht mehr in derselben zeitlichen Form, was ich immer gut wichtig finde, weil meine Aufgabe ist nicht hier ein zweites Zuhause zu bauen, sondern meine Aufgabe ist hier den Menschen zu helfen, sich ein eigenes Zuhause zu bauen.
Aber Sie haben schon ein besonderes Verhältnis, glaube ich, zu Kenia. Also Sie haben sich ja letztendlich ausgesucht. Sie hätten ja auch irgendwo anders anfangen können mit Ihrer Arbeit.
Ja, ich meine, ich würde es nicht an Kenia festmachen, weil für mich gibt es in Kenia, es gibt hier 40 verschiedene gesprochene Sprachen mit jeweils völlig eigenen Kulturen hintereinander. Und was mich interessiert, sind diese Regionen, speziell auch in Afrika, wo man wirklich noch sehr viel Arbeit hat und noch viel machen muss. Und das fand ich immer eine Faszination, dass man eben auch da wirklich Dinge erreichen kann und den Menschen helfen kann, ihre Situation zu ändern. Das fand ich das Faszinierende. Das muss aber nicht in Kenia sein. Wir haben auch schon Projekte im Südsudan gemacht. Ich träume immer davon, noch Projekte in Kongo zu machen. Aber das, was wir hier bauen, ist ja so ein bisschen ein Modellprojekt, um wirklich zu zeigen. Es gibt leider in der Entwicklungshilfe auch sehr viele schiefgegangene Sachen, muss man sagen. Aber es muss dazwischen halt immer auch mal wieder Projekte geben, wo man wirklich zeigen kann, es funktioniert doch, wenn man es mit genug Energie macht. Und wenn uns das hier gelingt, wirklich ein einheitliches, tolles Beispielprojekt zu machen, dann kann man natürlich Konzepte daraus in andere solche Regionen exportieren. Und das ist für uns immer ganz wichtig.
Aber ist Kenia eine gute Rahmenbedingung, weil die politischen Verhältnisse einigermaßen stabil sind, verglichen mit Nachbarländern?
Ja, also Kenia hat zumindest mal ein funktionierendes Währungssystem. Das ist schon mal im Vergleich zu einigen angrenzenden Ländern ein Vorteil. Im Südsudan, wenn man was macht, das ist gar nicht so einfach. Da muss man dann wirklich mit großen Geldkoffern kommen, weil eben mit Hyperinflation und solchen Sachen allein schon das Bezahlen von Dingen schwierig ist. Da ist Kenia noch stabil. Man kann in Kenia einigermaßen problemlos einreisen und dann muss man halt noch nach Turkana kommen. Aber Sie haben das ja vorher.
Weg. Ist ein schöner Weg, oder? Also ich fand das ganz
so schwierig. Das war früher mal sehr viel schwerer. Durch diese zwei Flüge hier kommt man wirklich schon nah genug hin. Ich meine, ohne diese Flüge wären es hier 14 Stunden Autofahrt von Nairobi. Da.
Genau. Also das wirklich Abenteuerliche waren die letzten zwei Stunden, würde ich auch sagen, oder die letzte Stunde im Auto. Das war so, wie man sich Afrika früher vorgestellt hat. Bevor man in so ein Studio gekommen ist, das komplett perfekt ausgestattet ist, in einer entlegenen Region von Kenia. Dieses Baby ist also bald selbstständig. Jetzt muss ich natürlich auch nochmal die Frage stellen. Bei Ihnen hat sich auch Nachwuchs angekündigt.
Das hat sich ein bisschen rumgesprochen.
Hat sich ein bisschen rumgesprochen, ja, klar.
Ich finde, eigentlich sollte man über ein Baby reden, wenn es geboren ist, nicht vorher.
Bitte?
Man sollte eigentlich über Babys erst reden, wenn sie da sind.
Naja, da sind sie ja auch vor der Geburt.
Das stimmt, ja.
Im Sommer ist es irgendwann soweit.
Ja, dann irgendwann im Sommer.
Und wie oft wird Junior, Juniorin dann mit nach Kenia reisen dürfen?
Ich glaube, das muss man da selber entscheiden, wie man sich seinen eigenen Lebensweg gestaltet.
Ja, aber die ersten Jahre wird das Kind ja noch nicht selber entscheiden können. Also ja, möchten Sie das schon ganz gerne zeigen?
Das sind dann die Eltern, die es entscheiden. Aber das sind dann wirklich Sachen, die entscheidet man als Familie. Und ich probiere immer so ein bisschen über das Private weniger zu reden und eher dann die Diskussion auf die Projekte zu lenken.
Das haben wir ja jetzt ganz lange gemacht, deswegen habe ich es mir bis zum Schluss aufbewahrt.
Ich merke schon, ja.
Ich arbeite mit allen Tricks. Was ich total spannend finde, ist der Zeitplan für den Kirchenbau. Der soll in 8 Monaten fertig sein. Das ist ja ein Turbo.
Ja, wenn alles gut läuft, sagen wir es mal so. Man muss bei diesen Zeitplänen auch immer mal rechnen. Es kann mal was schief gehen, es kann mal auch ein bisschen länger dauern. Es ist immer besser, wenn man sich ein einigermaßen ambitioniertes Ziel setzt und dann probiert, das zu erreichen. Und wenn es dann ein paar Monate länger dauert, es geht deswegen meistens die Welt nicht unter. Es ist ja vor allem der Unterschied, ob man zum ersten Mal baut oder ob man schon wirklich viele andere Dinge gebaut hat. Und dann könnten die 8 Monate vielleicht sogar klappen.
Und dann, Monsignore, kommen Sie wieder hierher, oder? Zur Einweihung.
Zumindest hat mich der Bischof eingeladen. Und von daher, glaube ich, könnte es durchaus interessant sein.
Ich bin sehr gespannt, was Sie berichten werden. Wünsche alles Gute und sage herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke sehr.
Ja, und das war die Reisewarnung aus Kenia. Euch daheim danke ich fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Dann berichten wir nämlich von unserer zweiten Reisestation von Hart in Nairobi. Und die Kollegen haben angedroht, dass sie diesmal mich löchern möchten. Ich habe noch nicht wirklich Angst, nur ein kleines bisschen. Also bis dahin, tschüss, eure Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.